Hi und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einem Learnspiration Deep Dive. Heute geht es um die, wie ich finde, ganz tolle Frage, wie wir, ich würde sagen, auf der Metaebene Verbindungen zu anderen Menschen herstellen können, und zwar in Situationen, wo wir tatsächlich mit ihnen ja im selben Raum sind, ob physisch oder digital. Und das sind ja ganz häufig Momente, wo man so ein bisschen wie der Ochs vor dem Berg steht und das einfach ganz schwierig ist, auf Kommando Verbindungen zu anderen herzustellen. Und nichtsdestotrotz ist das eine Fähigkeit, die ich persönlich finde, wir gerade fürs Learning ganz, ganz dringend brauchen. Und deswegen habe ich mir heute eine wunderbare Gästin eingeladen, Lorina Brugger, die fällt vielleicht dem einen oder anderen regelmäßig im LinkedIn-Feed auf. Da postet sie nämlich ganz, ganz tolle Beiträge rund um das Thema Konfetti in Workshops, in Meetings, in Netzwerktreffen und quasi in allen Situationen, in denen Menschen aufeinandertreffen. Und deswegen, liebe Lorina, freue ich mich wahnsinnig, dass du heute im Was lernst du Podcast bist und mit mir gleich in unser tolles Thema springst. Und das sage ich erstmal ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass wir über eins meiner Lieblingsthemen sprechen können, nämlich Verbindung und Zugehörigkeit.
Ich freue mich auch. Und jetzt habe ich gerade natürlich nur so ein paar Teaser-Worte zu dir gesagt und ich würde gerne den Ball direkt nochmal an dich zurückspielen und dich bitten, dass du vielleicht 2, 3 Sätze zu dir sagst. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich um? Und dann springen wir ins Thema.
Ja, machen wir gerne. Also, ich heiße Lorina und ich habe das Bild Konfetti gefunden für alles, was ich so mache. Ich bin nämlich eine Scanner-Person und mache gerne unterschiedliche Dinge, aber die haben alle gemeinsam, dass sie das Gefühl von Konfetti in die Arbeitswelt oder in die Welt im Allgemeinen bringen sollen. Also ein Gefühl von Leichtigkeit, von einfach ein bisschen was Buntes, bisschen was Schönes und Spaß natürlich auch. Und ich gebe seit bald 10 Jahren Trainings einmal inhaltliche Art zum Thema Gesundheitsförderung, das habe ich mal studiert, also viel zu Resilienz, Stressmanagement, Bewegung im Alltag, BGM, solche Themen. Ich habe aber auch schon auf der Metaebene immer gestört, dass in der Schule, in der Uni Menschen fachlich sehr gut ausgebildet waren und dann vor einer Gruppe stehen, da Frontalvorträge halten, bis alle schlafen, keiner lernt was, keiner hatte Spaß. Und deswegen habe ich mich schon sehr früh auch mit Lernpsychologie beschäftigt und ja, mit den Skills, die es braucht, um in einem Raum eben ja eine gute Lernatmosphäre zu schaffen, Leichtigkeit ins Lernen zu bringen und einfach diese Freude auch mit reinzubringen, weil dann lernen Menschen einfach besser, wie wir wissen. Das heißt, ich mache einmal die inhaltlichen Sachen, aber eben beschäftige mich viel mit Moderation, gebe Methodentrainings und mache so auf Metaebene das noch, damit andere auch lernen, wie man mehr Konfetti in die Arbeitswelt bringen kann.
Das finde ich ist eine ganz, ganz schöne Vorstellung. Und ich hatte so das Gefühl, der Lernenthusiasmus, der schwang da so richtig durch und einfach auch so der Wunsch, wirklich ja auch so dieses Zusammensein für Menschen schöner zu machen. Und deswegen, jetzt lass uns mal ins Thema springen. Wir haben ja ganz ursprünglich mal quasi als Metathema über unseren Talk heute gesetzt gehabt. Wir wollen über Verbindung quasi im öffentlichen Raum sprechen. Und das klingt jetzt erstmal so super abstrakt und gemeint, sind damit aber tatsächlich all diese Termine, auf die man üblicherweise geht, um in irgendeiner Form zu netzwerken, Menschen kennenzulernen, in einer Community sozusagen zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde solche Termine immer nur so semi-angenehm, weil ganz häufig kommt man in einen Raum voller Menschen und dann steht man so ein bisschen da wie der Ochs vorm Berg und so diese gängigen Tipps, stell dich doch mal da dazu und red einfach mal mit, und ich finde tatsächlich auch so dieses quasi, sagen wir mal so dieses Ziel, geh mit möglichst vielen Visitenkarten hinterher von so einem Termin wieder weg. Ja, also ich würde mal behaupten wollen, das geht ganz bestimmt schöner und besser und du hast ja ganz viel einfach auch so dieser sehr weirden Gefühle bei Begegnungen im öffentlichen Raum. Ist auch erst in den letzten Wochen in ein paar ganz, ganz schönen LinkedIn-Posts verarbeitet. Und jetzt würde mich eingangs interessieren, warum fällt uns denn diese Art des In-Verbindung-Tretens, ich nenne das jetzt mal bewusst, obwohl es eigentlich ja gar nicht wirklich In-Verbindung-Treten ist, aber warum fällt uns das denn in ganz vielen Situationen so schwer?
Ja, also da gibt es verschiedene Gründe dafür. Natürlich bringen wir einen mit. Manche Menschen sind extrovertierter als andere. Und natürlich ist es leider so, dass Menschen, die introvertiert sind, da schon mal eine größere Hürde mitbringen, auf solchen Netzwerkevents irgendwie gut ins Gespräch zu kommen. Das ist einfach aus deren Komfortzone noch weiter raus, beziehungsweise zieht den Menschen noch mehr Energie. Aber abgesehen davon kann man an diesem Event sehr viel machen, damit es eben den Menschen leichter fällt oder nicht ins Gespräch zu kommen. Also was zum Beispiel auf einem klassischen, also ich war letztes Jahr auf einem, das war schlimm, das kann ich als sehr gutes Negativbeispiel nehmen. Ja, ich kam an, ich habe ein spaßbefreites Namensschild bekommen. Dann kam ich in den Raum rein, da waren schon ein paar Leute. Das ist was so regelmäßig stattfindet, so ein Netzwerk, so eine Reihe eher. Ich war zum ersten Mal da. Das heißt, da standen schon Grüppchen. Ich war alleine da. Dann aus Gründen von, ich weiß nicht, was ich tun soll, habe ich mir erstmal dann einen schlechten Sekt geholt vom Buffet so, und stand dann mit diesem schlechten Sekt irgendwie in der Ecke rum. Und ich habe in dem Fall sogar den Fotografen als erstes angesprochen, weil der auch alleine rumgerannt ist und ich mit dem irgendwie so eine, ja, direkt eine Idee hatte, worüber ich mit dem sprechen konnte. Weil normalerweise, ja, dann stellt man sich, dann überwindet man sich zu so einer Gruppe vielleicht sich zu stellen, von dem man noch niemanden kennt. Dann hat man keinen Gesprächsanker. Also das ist ja was wir auch nicht lernen, irgendwie so zu smalltalken. Dann fängt man halt an, über das Wetter zu sprechen und ja, und dann geht die Konversation, ja, es ist schon kalt draußen, ja, aber schneien könnte es auch mal für Weihnachten. Und dann ist, sagt Person A wieder, ja, früher war mehr Schnee und dann ist peinliche Stille. So, und ist natürlich unangenehm. Also, und damit eben, also man kann sehr viel machen, dass Leute es einfacher haben, auf Menschen zuzugehen, auch wenn sie sie noch nicht kennen. Natürlich wird es wahrscheinlich immer ein bisschen außerhalb unserer Komfortzone sein, ja, fremde Menschen anzusprechen. Aber das kann man leichter machen. Also man kann die Hürde niedriger halten in der Art und Weise, wie man den Rahmen setzt. Da können wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Und dann ist es oft so, wie du sagst, oft ist das Ziel nicht klar von so einem Event. Also ist das Ziel, maximal viel Umsatz mit nach Hause zu nehmen, maximal viele Visitenkarten, ist das Ziel einfach nur zu wissen, wer was arbeitet, damit ich die Leute weiterempfehlen kann und die mich. Ja, solche Netzwerke gibt es ja auch und wenn man das vorher weiß, dann kann man sich darauf einstellen. Aber manche Netzwerkevents sind ja eher so, okay, lass uns erstmal persönlich kennenlernen und dann schauen wir mal, ob da was draus wird oder so. Also das Erwartungsmanagement beziehungsweise die Zielsetzung ist oft einfach nicht klar, was noch zu noch mehr Unsicherheit bei mir führt, wenn ich da jetzt reinlaufe und gar nicht weiß, was wollen die anderen eigentlich, wozu sind die da und dass ich da irgendwie andocken kann. Also das sind so ein paar Beispiele. Ah, und was auch sehr oft passiert, das war auch an besagtem Netzwerktreffen so, ist ein Impuls. Es gibt manchmal bei Netzwerktreffen oder bei Konferenzen oder was auch immer, wo Menschen zusammenkommen, gibt es irgendeine Art von Impuls. Und da ist es leider oft so, dass es irgendwas Uninspiriertes ist, irgendein Frontalvortrag über eine Stunde. Und das führt dazu, dass die Leute in so eine passive Zuhörerschaft-Haltung gehen. Ja, die haben alle schon einen langen Arbeitstag hinter sich, dann gehen die an diesem Donnerstagabend vielleicht zu diesem Netzwerkevent, kratzen sich noch die letzte Energie zusammen und dann werden sie erstmal eine Stunde beschallt. Und das macht einfach jegliche Energie, die jetzt noch da im Raum ist, kaputt, weil wenn es nicht interaktiv ist, was leider oft der Fall ist, und einfach es irgendeinen Fachvortrag gibt, der einen um die Ohren geschleudert wird, dann sitzt man in seinem Stuhl mit dem schlechten Sekt in der Hand, lässt sich beschallen und danach ist die Motivation, irgendwie aktiv auf Leute zuzugehen, ja noch niedriger. Und das wird total ausgebremst durch eben so eine falsche Programmgestaltung von solchen Abenden. Das sind so ein paar Beispiele, die eben dazu führen, dass die Leute, ja, dass es Menschen noch schwerer fällt, als eh schon fremde Leute irgendwie anzusprechen, würde ich sagen.
Lorina, ich habe das Gefühl, wir waren ganz häufig auf denselben Veranstaltungen.
Es gibt leider zu viele dieser Art, glaube ich, noch. Aber da können wir ja hier mit diesem Podcast was dran ändern.
Das wäre das Ziel, tatsächlich, da handfeste Tools, Tipps, Tricks, Strukturen, Methoden mitzugeben, um das tatsächlich in der Zukunft besser zu machen. Und ich würde aber das tatsächlich gerne nochmal ganz kurz rahmen, weil man könnte sich jetzt ja auch, sagen wir mal, durch unseren Angang, könnte man sich jetzt kurz wundern. Uns hören ja viele Learning Professionals zu. Jetzt reden die zwei da über Netzwerken, so irgendwie als wabbernder Begriff. Und jetzt könnte man sich, wenn man irgendwie ganz böse ist, natürlich fragen, was hat denn dieses Thema im Was lernst du Podcast zu tun? Und dann würde ich jetzt aber entgegnen, liebe Leute, echt viel, weil zum einen, wir wollen ja Menschen wieder mehr vor Ort in unsere Organisationen bringen. Und da spielt das Thema Begegnung ja auch eine Rolle. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei an der Stelle ist, dass wir ja auch Lernformate deutlich mehr in der Zwischenzeit wieder weg aus dem digitalen Raum in den Präsenzraum nehmen. Und da haben wir ja 1:1 quasi dieselbe Situation. Da kommen eine Menge Menschen zusammen, die sollen etwas lernen und die stehen aber genauso wie der Ochs vorm Berg, weil im besten Fall kennen sie irgendwie irgendwen von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und im schlechtesten Fall einfach niemandem. Und da kommt dann auch noch die, finde ich, ganz fiese Situation dazu. Du kommst nicht nur in einen Raum mit Menschen, ob der es digital oder physisch ist, in dem du niemanden kennst, sondern das Lernen ist ja etwas, was eigentlich sehr verletzlich ist. Das heißt, du kommst in eine Situation, in einen Raum, in den du niemanden kennst und wo du irgendwie eine Verbindung herstellen sollst, in der du auch noch das Gefühl hast, ich bin verletzlich, weil ich weiß ja gerade etwas nicht. Ich soll etwas lernen und dadurch, dass ich da bin, ist ja offensichtlich, dass ich gerade etwas lernen soll. Also das heißt, ich finde, da kommen so zwei Faktoren zusammen, die dieses Verbindung herstellen und sich so sicher zu fühlen, dass man da dann auch wirklich gut lernen kann. Das erschwert das ja. Und deswegen, und das war jetzt quasi nochmal die Klammer um unser Thema heute, ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir da heute drüber sprechen. Und deswegen bin ich unglaublich gespannt, was du uns aus deiner Konfettitüte quasi mitgebracht hast.
Ja, also total. Das kann ich nur unterstreichen. Es geht viel, viel um psychologische Sicherheit, sowohl bei Netzwerkevents als auch beim Thema Lernen, Lernformaten. Ich kenne es ganz präsent aus dieser inhaltlichen Trainingsschiene, zum Beispiel Stressmanagement ist sehr oft sowas. Ich kann, wenn ich ein Training über Stressmanagement in einer Organisation mache und nicht dafür sorge, dass die Menschen, die da vor Ort sitzen oder auch digital dabei sind, sich psychologisch sicher fühlen, dann können die sich ja sehr schwer irgendwie selber reflektieren. Also ich werde ja in diesem Training irgendwann mal eine Aufgabe stellen und sagen, guck mal, reflektier dich mal selber, wie gehst du aktuell mit deinem Stress um, zum Beispiel. Ja? Und wenn ich dann aber die Leute in so Kleingruppen Sachen schicke und die sich vorher nicht kennen und sich nicht sicher fühlen und denken so, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt öffnen möchte, ist ja ein persönliches Thema Stressmanagement, dann ist dieses ganze Training nicht besser als ein YouTube-Video, was man sich zu Hause anguckt, weil eben diese Interaktion gar nicht stattfindet, diese ehrliche Reflexion, dieses Feedback geben findet nicht statt und dann kann ich auch einfach sagen, ich ziehe mir zu Hause drei YouTube-Videos zum Thema Stressmanagement rein, dann habe ich wahrscheinlich mehr gelernt und deswegen finde ich es so wichtig, auch in inhaltlichen Lernformaten immer diesen Rahmen, sich des Rahmens bewusst zu sein, weil der eben sehr krass steuert, ob Menschen gut lernen können oder nicht. Weil Menschen lernen, sobald sie, also lernen besser, wenn sie keine Energie drauf verwenden müssen, sich zu schützen, gefühlt. Sondern wenn die Energie nur ins Lernen fließen kann, dann haben alle was davon. Mhm.
Ja. Oh, ich erinnere mich da gerade ganz dunkel auch an eine Psychologie-Vorlesung, wo es ja um dieses ganze Thema kognitive Kapazität geht. Und wenn ich mich im Prinzip immer darauf konzentrieren muss, dass ich irgendetwas nicht preisgebe oder mich bewusst irgendwie zurückhalte, das macht ja quasi die Batterie in Sekundenschnelle quasi leer. Und ich musste gerade so lachen, als du von diesem Stressmanagement-Training erzählt hast. Ich dachte mir, naja, wenn das Stressmanagement-Training dann quasi mehr stresst, als dass es zur Entspannung beiträgt, dann läuft etwas ja grundlegend falsch. Deswegen lass uns doch mal reinspringen in unterschiedliche Tools, Methoden und Formate, mit denen man tatsächlich so dieses Verbindung schaffen erleichtern kann. Und vielleicht fangen wir tatsächlich mal quasi bei der, wenn man so möchte, ist das ja eigentlich so eine strukturelle Klammer, oder? An. Also wahrscheinlich ist es so, dass man zuerst mal sich viele gute Gedanken über die Struktur macht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also im Vorfeld, in der Planung. Man sollte sich klar darüber sein, wenn man irgendeine Art von Format sich ausdenkt oder konzipiert, was ist das Ziel dieser Sache? Und das auch auf jeden Fall ganz transparent an alle Teilnehmenden zu kommunizieren. Also ist das Ziel, dass die Leute von meinem Vortrag Gebenden irgendwie was lernen? Ist es Ziel, dass sie sich persönlich kennenlernen? Ist es Ziel, dass sie Visitenkarten austauschen? Und das sollte klar kommuniziert sein, auf jeden Fall. Transparenz super wichtig, weil wenn ich weiß als Teilnehmerin, was mich erwartet, fühle ich mich automatisch schon mal sicherer und kann mich da eher drauf einlassen. Dann würde ich mir im Vorfeld überlegen, also es hilft total für ein Zugehörigkeitsgefühl, wenn es eine Grenze gibt. Das klingt erstmal kontraintuitiv, aber wenn ich weiß, wer gehört gerade dazu und wer nicht, dann hilft mir das auch, mich auf die Leute einzulassen, die dazugehören. Und das kann natürlich durch ein spaßbefreites Namensschild passieren, dass man sieht, okay, alle mit einem Namensschild gehören gerade eben zu dieser Veranstaltung. Das kann aber auch durch irgendeine Art von, ich weiß nicht, Aufkleber sein oder irgendwas, was man sich, man kennt das aus Lego Serious Play Formaten, vielleicht, dass man sich so ein Lego-Teil baut, was zum Beispiel sich beschreibt oder seine Arbeit beschreibt, sich das umhängt. Und genau sowas könnte man im Vorfeld organisieren. Also irgendwas, was klar erkennbar macht, wer gehört gerade dazu und wer nicht. Dann würde ich auf jeden Fall schauen, also man kennt ja diesen Primacy-Regency-Effekt, also der Anfang und das Ende eines Formates, was auch immer das sein mag, sind am wichtigsten, bleiben am meisten im Gedächtnis. Und gerade für den Anfang, man stellt sich vor, da sind viele Menschen, die wissen vielleicht, was das Ziel ist dieser Veranstaltung im besten Fall, aber die wissen noch nicht, vielleicht genau, was passiert, oder die kennen noch niemanden, denen fällt es schwer, sie haben keine Gesprächsankerpunkte. Und da kann ich mir im Vorfeld überlegen, okay, was mache ich denn am Anfang direkt, damit Menschen schon mal sich sicher fühlen, sich zugehörig fühlen und mit ein paar Leuten ins Gespräch kommen. Also da kann man, gibt es tausend Check-in-Methoden, Möglichkeiten, die man eben aktiv anmoderieren kann. Oder, was ich mir im Vorfeld auch strukturell überlegen kann, was mache ich mit dem Raum? Also wie benutze ich den Raum? Und der kann physisch sein, aber auch im Digitalen. Wie benutze ich den Raum, um mein Ziel zu erreichen, dass die Leute sich sicher fühlen und Lust haben, in Verbindung zu treten? Und da kann man natürlich auch super viel machen. Also ich könnte mit Facilitate irgendwie so ein paar coole, irgendwas Lustiges an die Wand kleben, irgendwas, wo die Leute Bock haben, ein Selfie davor zu machen, irgendwas, was die Leute animiert zu interagieren, sei es ein Tic-Tac-Toe am Eingang oder was auch immer. Das könnte eine Wand sein, wo man seine Visitenkarten draufkleben kann. Das könnte, also was ich zum Beispiel auch gerne mache, das Thema Gemeinsamkeiten finden, ist jetzt eine konkrete Methode, aber ich mag die total gerne, ist, wenn man ein Board hat, ein Whiteboard, irgendeine Art von Stellwand oder was auch immer, und da stehen die Namen der Teilnehmenden drauf, und dann ist die Aufgabe, Gemeinsamkeiten zu finden. Und wenn ich mich mit dir unterhalte und wir haben eine Gemeinsamkeit gefunden, dann verbinden wir unsere zwei Namen auf diesem Board und schreiben die Gemeinsamkeit dazu. Und das sind so, ich sag mal, passive Methoden, den Raum zu gestalten, um eben den Raum zu nutzen dafür, dass die Menschen sich sicherer fühlen, dass sie direkt Ideen haben, wie sie auf Leute zugehen können, weil das ist ja auch das Problem. Also mir fällt nichts ein, außer über das Wetter zu meckern, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Und das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung. Wenn ich aber irgendwie, keine Ahnung, wenn ich zu dir sagen kann, oh, guck mal, da ist Tic-Tac-Toe, komm, wir spielen eine Runde, oder guck mal, da ist eine Wand und wir sollen Gemeinsamkeiten finden, was könnten wir denn gemeinsam haben, dann ist es direkt viel besserer und tieferer Gesprächseinstieg und macht viel mehr auf, wie man so schön sagt, für das weitere Gespräch als nur Wetter-Talk. So, also das ist so ein bisschen der Rahmen und der Raum, wo man sich im Vorfeld auf jeden Fall Gedanken drüber machen sollte. Geht im Digitalen natürlich genauso. Wenn man irgendein digitales Whiteboard-Tool nutzt, kann man das auch cool gestalten und da auch, ich sag mal, passive Methoden benutzen, damit die Leute, wenn sie ankommen, erstmal 10 Minuten Zeit haben, sich da drüber zu bewegen und halt irgendwas zu machen schon mal. Das würde ich sagen, hilft auf jeden Fall, ja.
Das heißt, es geht einerseits darum, eben sehr klar zu sein mit dem, was man eigentlich mit der Veranstaltung jedwelcher Art erreichen möchte. Das ist sozusagen ein Teil des sicheren Rahmens. Der andere ist, dass ich weiß, wer gehört da jetzt eigentlich dazu und wer gegebenenfalls nicht. Und der dritte ist, und da habe ich gerade so die Assoziation gehabt, eigentlich so eine Beschäftigungstherapie, wenn du so möchtest. Also eigentlich darf nicht die Situation eintreten, dass ich in diesen Raum reinkomme und ich habe nichts zu tun, sondern ich muss unterschiedliche Angebote eigentlich direkt haben, richtig?
Ja, also meiner Meinung nach schon. Weil genau sonst das passiert, was ich beschrieben habe. Ich stehe mit diesem schlechten Sekt in der Ecke und weiß nicht, was ich machen soll. Und das ist natürlich blöd, weil dann fühle ich mich gestresst. Und wenn ich mich gestresst fühle, fällt mir noch weniger Eloquentes ein, womit ich dich ansprechen könnte, wenn ich dich noch nicht kenne. Und da hilft es einfach, wenn man irgendwas machen kann oder was Haptisches in der Hand hat. Das hilft ja auch schon total. Mhm. Also was ich bei meinen Netzwerk-Events gerne mache, ist so Gesprächskärtchen, die ich vorher vorbereitet habe, überall im Raum auszulegen und das anzusprechen, dass es die gibt. Und dann hat man was in der Hand, womit man auf jemanden zugehen kann. Also diese Gesprächsanker für den Start in das Gespräch sind total wichtig. Und indem ich den Leuten das abnehme, drüber nachdenken zu müssen, womit spreche ich die Conny jetzt an, sondern ich habe eine Karte und dann gehe ich auf dich zu und kann sagen, Conny, auf meiner Karte steht drauf, wie sieht dein perfekter Sonntag aus? Magst du mir mal erzählen? So, und dann haben wir direkt ein viel schöneres und wahrscheinlich längeres Gespräch wie eben dieser allseits beliebte Wetter-Talk.
Ich finde tatsächlich auch grundsätzlich so diese Fragenkarten-Sets, die mag ich wahnsinnig gerne, weil da sind ja ganz häufig wirklich richtig coole Fragen dabei, die man sich sonst wahrscheinlich so gar nicht stellen würde. Jetzt habe ich aber eine kurze Verständnisfrage. Ist das so, dass ich weiß, auf wen ich zugehen soll mit dieser Karte, oder habe ich einfach nur eine Karte und ich gehe auf irgendwen zu? Oder ist es so, dass irgendwer quasi das passende Gegenstück hat und ich muss die Person suchen?
Also so wie ich es mache, ist eher Ersteres. Also dass ich sage, hier sind gute Fragen, hier sind Leute, gute Fragen führen zu guten Antworten. Geh auf irgendwen zu, den du noch nicht kennst, und stell ihm diese Frage, wenn du möchtest. Mhm. Also ich habe das eher, ich moderiere das auch nicht starr an und sage, jetzt nimmt sich jeder eine Karte und jetzt geht jeder zu jemandem, sondern das ist eher auch so was Passives. Also es ist ein Angebot, was da ist. Wenn jemand es nicht braucht oder keine Lust drauf hat, dann ist es völlig in Ordnung. Aber wenn jemand vor allem introvertiert ist und denkt, oh Gott, womit spreche ich die jetzt an? Womit starte ich das Gespräch? Dann hilft es einfach total, wenn ich weiß, da liegen 5 Fragen. Ich kann mir eine aussuchen, die ich mag, ja, von der Tiefe her, sage ich mal. Und damit gehe ich dann auf irgendwen zu, der mir gerade sympathisch erscheint. Also so mache ich das oft. Aber man könnte es natürlich auch in so eine Moderation mit einbinden und sagen, so jetzt aktiv, zum Beispiel ein Impromptu-Networking, kennt man ja oft aus den Liberating Structures, mache ich auch gerne zum Einstieg, das ist sowas Aktives, Anmoderiertes für den Start, dass ich einfach sage, geht zu zweit zusammen, im besten Fall mit jemandem, den ihr noch nicht gut kennt, und dann gebe ich eine Frage rein, man hat 2 Minuten Zeit, sich die gegenseitig zu beantworten, das heißt, in 2 Minuten entsteht dann auch keine peinliche Stille, falls man nicht weiß, wie es weitergehen soll im Gespräch, und das macht man 3 Runden und dann hat man schon mal mit 3 Menschen gesprochen, sodass der restliche Abend sich auch schon mal sicherer anfühlt, weil ich nicht mehr komplett fremd bin.
Mhm. Du hast gerade, da finde ich, eine ganz tolle Überleitung geschaffen, weil im Prinzip haben wir jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, was passiert eigentlich in dem Moment, wo die Menschen erstmal in den Raum reinkommen. Und da ist ja im Zweifelsfall der Moderator oder der Facilitator oder wie auch immer wir den jetzt nennen wollen, erstmal meistens noch nicht in der Form zugegen, wie er dann hoffentlich im weiteren Verlauf eben dieser Veranstaltung dann präsent sein wird. Das heißt, es geht zu Beginn darum, möglichst strukturiert einfach Angebote zu machen, mit denen die Menschen in Austausch kommen und die nicht sich selbst zu überlassen. Und dann geht es ja irgendwann meistens in einen moderierten Teil des Abends über. Und hast du ja gerade gesagt, dann gibt es ganz viele Methoden, mit denen ich die Menschen einfach auch moderiert in Austausch bringen kann, wie eben das Impromptu-Network aus den Liberating Structures oder diverse andere Methodiken aus den Liberating Structures. Das heißt, ganz häufig ist es doch so, dass solche Veranstaltungen oder Begegnungen im öffentlichen Raum, wenn sie gut sein sollen, dann funktionieren sie ja eigentlich komplett kontraintuitiv zu dem, was wir eigentlich kennen, wo man ja quasi eigentlich in so eine unstrukturierte, wabbernde Wolke eigentlich reinläuft und relativ wenig Guiding da ist und ehrlicherweise auch extrem wenig Moderation im Sinne von, wie kriege ich denn die Leute jetzt eigentlich zusammen, sondern die meisten Veranstaltungen, die ich kenne, das höchste der Gefühle ist, dass es einen anmoderierten Impuls gibt. Aber ansonsten sind die Menschen tatsächlich häufig sich selbst überlassen. Ja. Das heißt, es haben wir mal rauskristallisiert, Moderation wäre sinnvoll.
Auf jeden Fall, ja, bitte.
Und was kann ich noch machen?
Du meinst jetzt in Bezug auf die Moderation?
Sowohl auf Moderation, ich meine, da gibt es mit Sicherheit auch neben den Liberating Structures noch ganz spannende Methoden, die man vielleicht sozusagen aus dem Köcher ziehen kann. Aber neben der Moderation, was gibt es denn noch so für Erfolgsfaktoren, wo ich ein bisschen stibitzen kann?
Also wenn ich nochmal auf die psychologische Sicherheit gehen kann, das Thema verletzlich zeigen ist ein Ding. Also das ist ein großer Hebel, dass Menschen sich zugehörig fühlen und dann sich auch öffnen. Also das weiß man ja aus der Führung, also eine gute Führungskraft zeigt sich hin und wieder verletzlich, weil das dann die anderen darin besteckt, sich auch verletzlich zu zeigen. Und das schafft einfach diese gemeinsame Ebene. Und auch das kann man ja aktiv steuern durch eine Moderation, indem man bei einem Imprompto zum Beispiel einfach Fragen stellt, die vielleicht ein bisschen deeper sind, als die direkt erwartet werden würden. Oder dieses Gemeinsamkeiten-Thema, da könnte man ja auch noch mehr in Verletzlichkeit lenken, je nachdem, wie das, also es hängt total von der Zielgruppe ab und von dem Ziel der Veranstaltung oder so, aber man hat ja die Möglichkeit, da auch ein bisschen ja durch gute Fragen verletzlichere Antworten herauszukristallisieren, was dann wieder zu mehr psychologischer Sicherheit führen kann. Das weiß man ja auch aus funktionierenden Teams, dass es einfach ein sehr großer Hebel ist. Und wenn es jetzt was Inhaltliches ist, also eben ein Training oder auch wenn der Frontalvortrag zu irgendwas Bestimmtem ist, dann bietet sich das an, thematisch einfach zu verknüpfen und zu sagen, so, jetzt reflektier dich mal zu dem Thema, was du gerade gehört hast. Wie gehst du bisher damit um? Ja, persönlich. Dann hat man schon mal eben so einen Einstieg für ehrliche Gespräche, die sich, ja, die tiefer sind als so ein oberflächliches Blabla oder die mehr Infos rausgeben über mich, als jetzt eh schon auf LinkedIn oder auf meiner Visitenkarte steht. Und das sollte das Ziel sein. Also eben diese, psychologische Sicherheit zu schaffen, unter anderem durch Verletzlichkeit. Wie man die auch schaffen kann, ist mit Ritualen. Also das ist das, was ich vorhin auch sagte, dass wenn man weiß, worauf man sich einlässt und weiß, was passieren wird, dann führt es zu mehr psychologischer Sicherheit. Also wenn ich jetzt irgendeine Lernreihe habe oder eine Netzwerk-Event-Reihe oder was auch immer, dann bietet sich das total an, eben so ein Ritual zu machen. Immer am Anfang passiert das, immer am Ende passiert Folgendes. Und wenn die Leute das ein, zwei Mal mitgemacht haben, dann wissen sie einfach schon, wissen sie im Vorfeld, was passieren wird und können sich besser darauf einlassen und fühlen sich einfach wohler. Auf der anderen Seite, Thema Überraschung würde ich natürlich auch mit reinbringen. Also das ist dieses Konfetti-Ding, ja, dass nicht alles vorhersehbar ist, sondern dass man mit Methodik auch sehr gut so kleine Überraschungsmomente schaffen kann, die dann auch im Kopf bleiben. Also ich hatte kürzlich ein Netzwerk-Event mit einer Freundin zusammen konzipiert, hatte sie dann moderiert und da haben wir am Anfang so ein Daumen-Catchen-Spiel gemacht. Kennt man, glaube ich, oder? Von früher auch von Kindern, dass man sich zwei gegenübersteht und versucht, den Daumen des anderen mit dem eigenen Daumen runterzudrücken. Das ist ein super simples Kinderspiel. Das führt aber erstens dazu, dass die Leute überrascht sind, dass sowas bei einem Netzwerk-Event passiert. Das führt dazu, dass die Leute sich schon mal näher kommen, also man berührt sich. Ja, das macht ja auch schon total viel mit der Verbundenheit und mit der Zugehörigkeit. Und man hat Spaß. Also man lacht über sich, man lacht über die anderen. Und die Energie im Raum ist sofort merkbar höher. Und mit höherer Energie schaffen es die Leute auch dann später einfacher eben dann individuell ins Gespräch zu kommen oder dann irgendwie sich immer aus der Komfortzone rauszubewegen. Hilft auf jeden Fall. Also solche kleinen Überraschungsmomente, Dinge, die man vielleicht nicht erwartet hat, die so ein bisschen spielerisch gerne sein können, das würde ich auch immer mit reinbringen, also Netzwerktreffen oder was auch immer für Formate.
Das heißt, man kann sich auch gern mal dann bei den Kindern so ein bisschen inspirieren lassen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben wir im Lego Serious Play auch. Also da einfach das nehmen, was man von früher kennt und so ein bisschen in eine, ich sag mal, erwachsenere Business-Schiene zu bringen. Da kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Ja.
Mhm. Das heißt, ich versuche es mal gerade, das Kochrezept zu extrahieren. Also es war einmal das Thema Struktur im Vorfeld, es war das Thema Klarheit, es war das Thema Moderation, es war das Thema, also sozusagen moderierte Kennenlernelemente sozusagen einzubauen. Es war aber auch dieser Beschäftigungseffekt quasi in dem Moment, wo die Menschen eigentlich in die Veranstaltung reinkommen und nicht so richtig wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Also da bist du also auf diesen Startmoment, der ja dann auch passenderweise so bei der Regency was da einfach nochmal sehr stark einfach nochmal andockt. Und dann aber zu sagen, nicht alles vorhersehbar, sondern man darf gerne mit Ritualen arbeiten, vor allem wenn man Reihen, also ganze Serien von Events in irgendeiner Form betreut. Aber es darf und sollte immer irgendetwas dabei sein, was überrascht und was eigentlich dazu ja geeignet ist, die Atmosphäre leichter zu machen. So habe ich jetzt dieses Daumenhakeln so ein bisschen interpretiert. Und dann darf es gerne Impulse geben, das habe ich jetzt mitgenommen. Und man hat ja tatsächlich auch nicht immer in der Hand und kann das nicht immer zu 100% beeinflussen, ob die jetzt wirklich richtig toll sind. Aber man kann sie insofern beeinflussen, als dass man sich vorneweg einfach schon mal Gedanken macht, welche guten Fragen könnte ich da hinterher in die Gruppe wieder reingeben, weil sonst ist es ja tatsächlich so, auch schon mehrfach erlebt, dann hat man quasi den lang erwarteten Speaker abgewartet, der Vortrag war zum Gähnen und danach hat man auf die Uhr geguckt und hat gedacht, so, jetzt würde ich aber eigentlich gerne wieder gehen. Und das sind dann so die Momente, wo irgendwie nach dem Impuls dann plötzlich die Saalflucht einsetzt und irgendwie sich danach alle wundern, wo sind sie denn alle hin?
Ja, das ist total wichtig. Also da würde ich auch immer die Speaker gut briefen. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man die nicht einfach machen lässt, auch wenn sie schon renommiert sind und berühmt und sonst was. Aber ich würde immer vorher klar kommunizieren, was ich erwarte. Also ich erwarte zum Beispiel bei meinen Formaten, dass sie Timeboxing, dass sie die Zeit im Griff haben. Also dass wenn wir abmachen 20 Minuten, dass nach 20 Minuten auch rum ist und es nicht auf einmal eine Stunde dauert. Und ich frage dann eben oft, wer von uns beiden macht den Übergang zu dem danach? Mhm. Also möchte der Speaker das selber machen, weil er irgendwie eine gute Frage hat, die thematisch gerade passt und er selber moderiert die dann an und geht damit in das offene Netzwerken oder in die Interaktion? Oder möchte er das nicht? Will er seinen Frontalvortrag halten und dann sagen, okay, er ist jetzt durch und dann übernehme ich, aber ich weiß, dass ich übernehmen soll, kann direkt reinspringen und kann eben diese Saalflucht dadurch verhindern, wie du es richtig beschreibst, indem ich eben sage, so, jetzt geht ihr nochmal irgendwie zu dritt zusammen und redet nochmal drüber, was habt ihr gerade gelernt oder reflektiert nochmal das Gehörte auf euer eigenes Leben oder was auch immer man da thematisch gut verknüpfen kann, aber dass man eben direkt in so eine Methode reingeht, die dann den restlichen Abend einläutet. Ja, das ist
ich hatte mal unter dem Stuhl kleben Fragen. Das fand ich tatsächlich auch spannend, weil das ist dann irgendwie automatisch so dieses, jetzt gucken wir mal, was da irgendwie so unter dem Stuhl klebt. Und dann ist es irgendwie lustig und irgendwie so ein bisschen weird auch. Und man hat irgendwie die Möglichkeit, über sich zu lachen. Und dann waren da tatsächlich, finde ich, auch echt gute Fragen hingeklebt. Und damit kann man tatsächlich dann auch sehr, sehr gut in den Austausch. Und es klingt das ja tatsächlich alles nach Arbeit. Es ist einfach Arbeit, einen guten Rahmen zu schaffen. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Ich finde aber tatsächlich, genau die Arbeit macht ja den Unterschied, dass man sich da wirklich Gedanken drüber macht, dass man das nicht laufen lässt. Oder siehst du das? Also was ist denn da so dein Take drauf, wenn jemand zu dir sagt, boah, habe ich gar keinen Bock drauf, weil das muss ich mich anstrengen.
Ja, Verschiedenes geht mir da direkt durch den Kopf. Also erstens gibt mir persönlich als Organisatorin von irgendwelchen Formaten die Arbeit im Vorfeld die Sicherheit, dass ich an dem Abend entspannt sein kann, weil ich mich darauf verlassen kann, dass meine Struktur, meine Methodik und das, was ich mir vorher überlegt habe, funktioniert. Und ich nicht durch den Saal renne und mir denke, oh mein Gott, keiner redet miteinander, was soll ich tun? Ja, sondern dass ich selber den Abend genießen kann. Also das ist völlig egoistisch auch. Das auf jeden Fall. Und dann ist natürlich das Ziel, also je nachdem, was das Ziel ist. Also wenn ich den Anspruch habe, dass die Leute einen schönen Abend verbringen oder eine schöne, was auch immer, irgendein Format, und dass die danach sagen, oh, das war cool, das hat sich gelohnt. Wenn ich den Anspruch habe, dann sollte mir bewusst sein, dass es ein bisschen Arbeit ist. Und es ist ja immer Arbeit, Dinge anders zu machen, als man sie gewohnt ist. Und das lohnt sich aber ja auch immer. Also, ich meine, wenn wir nie uns die Arbeit gemacht hätten, zu lernen, weiß nicht, als ich vegan wurde, musste ich neu lernen zu kochen. Ja, weil alle Rezepte, die ich davor aus dem FF konnte, gingen plötzlich nicht mehr. Und dann war es halt Arbeit, sich erstmal neue Rezepte zu überlegen. Und diese Arbeit lohnt sich aber, ja, weil ich das große Ziel im Blick habe und ich weiß, sobald ich diese Arbeit überwunden habe und mich und das wieder zur Gewohnheit geworden ist, so zu kochen, dann habe ich mein Ziel erreicht und bin wieder entspannter und das ist routinierter. Und man kommt ja nicht vorwärts, wenn man sich nicht hin und wieder Arbeit macht, was Neues zu lernen, oder?
Das sehe ich absolut ganz genauso. Und ich finde, du hast da gerade auch so ein schönes Plädoyer dafür gehalten, dass es einfach sich lohnt, sich da Mühe zu machen, weil die Formate werden dadurch besser. Ich selber kann deutlich entspannter sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wirklich was draus mitnehmen, ob das jetzt Kontakte sind oder Lerninhalte oder Lernverbindungen oder was auch immer, ist deutlich größer, als wenn man halt einfach das Gefühl hat, man kann es so vor sich hin plätschern lassen. Also insofern bin ich da vollkommen bei dir. Und ganz ehrlich, das heißt ja jetzt nicht, dass man im Prinzip all diese Bestandteile dieses Kochrezepts gleich in Chefkochweise nutzen können muss, sondern am Ende des Tages nimmt man sich mal das Element raus, wo man sagt, hey, da habe ich jetzt gerade den höchsten Hebel. Also das kann ich für mich einfach am schnellsten umsetzen. Da fühle ich mich am sichersten. Da merke ich auch vielleicht aus den Rückmeldungen beispielsweise aus Lernformaten heraus. Da liegt der Hase gerade am ehesten im Pfeffer. Also man fängt am besten doch erstmal mit dem sozusagen Element an und man sagt, da kann ich gerade am meisten mitnehmen draus. Und danach kann man ja anfangen,
Ja,
weiter zu
total.
rühren, in
Ja,
Anführungszeichen, um in der
absolut.
Kochmetapher
Und
zu
um noch bei
bleiben.
dem Thema Verletzlichkeit zu bleiben. Wie cool ist es bitte, wenn ich als Moderatorin mich hinstelle und sage, so Leute, ich will, dass wir einen coolen Abend haben. Ich probiere jetzt mal was Neues. Vielleicht geht es völlig schief. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch darauf einlasst und dann machen wir irgendwas Lustiges, was ich bisher noch nie angeleitet habe. Und wenn es schief geht, ist ja auch völlig, also dann hat man ja so gleich dieses Zugehörigkeitsding und diese, ich habe mich gleich mal verletzlich gezeigt. Und es macht total was mit der Energie im Raum und mit der Stimmung und mit der Offenheit der Leute. Also das ist auch meine Erfahrung. Es ist gar nicht schlimm, wenn man mal was Neues macht, was vielleicht ein bisschen schief geht, sondern das führt ja auch dazu, dass sich was tut im Raum. Im Gegensatz dazu, wenn es immer gleich ist und immer langweilig und immer vorhersehbar, dann ja, passiert halt nicht so viel. Ja,
Hat auch
bin
keiner
ich
mehr
auch
Lust
so.
drauf.
Ja.
Lorina, das war ganz spannend. Ich habe gerade so viel mitgenommen aus unserem Gespräch und ich bin mir ganz sicher, dass es unseren Hörerinnen und Hörern ähnlich geht. Und deswegen, ich muss dich unbedingt alsbald nochmal zu einer
Gerne.
Folge 2 einladen. Und mit denen dann noch mal weiter ins Thema reinspringen. Für heute würde ich sagen, wir machen den inhaltlichen Deckel drauf und schließen jetzt wirklich auch unsere Kochmetapher an der Stelle ab. Es war mir eine riesige Freude, dass du da warst und ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche.
Ja, danke schön. Wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir ganz viel Konfetti in deiner restlichen Woche. Danke fürs Schön.
Dito, bis dann.